Oh. Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da.
Hallo, eine kurze Warnung.
Wir haben gerade die Folge aufgenommen und im Kollektiv entschieden, dass sie relativ weird geworden ist. Deshalb ist das eine offizielle Triggerwarnung für alle Leute, die nicht mit Durcheinander und Wortfindungsstörungen umgehen können. Macht jetzt besser aus.
Ja, es war sehr witzig teilweise, aber manchmal auch einfach ein bisschen Chaos. Dementsprechend hoffentlich habt ihr trotzdem viel Spaß mit der Folge, aber wir wollten einmal kurz vorwarnen.
Und Achtung, Rick singt jetzt gleich.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Parallelwelten Nummer 8 mit der wunderbaren Tanja Erath.
Hallo.
Und wie immer auch am Start, euer Zick-Zack-Zacobello ist auch mal wieder da.
Der Mann, der zur Übertreibung neigt, auch beim Intro.
Direkt mal versprochen, im dritten Wort, Tanja. Aber hey, wir haben uns lange nicht gesehen, doch wieder erkannt. Parallelwelt Nummer 8 für August. Wir sind zwar schon im September, fällt mir gerade auf.
Wir sind schon fast schon im September durchgefühlt.
Wir sind schon fast Mitte September, kann man sagen. Wir holen 8 für euch nach und die 9 wird dann auch nicht lange auf sich warten lassen. Parallelwelten Nummer 8 und es ist sehr, sehr viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben. Das letzte Mal war, glaube ich,
3. August.
3. August, sagst du? August?
Ja, also zumindest kam da die Folge raus.
Das heißt, es war Ende Juli.
Ja, Ende Juli.
Also es war zu den Olympischen Spielen, die waren gerade brandaktuell damals. Mhm. Und ja, wir werden das Ganze wieder mal so ein bisschen von hinten aufrollen, sowohl persönlich, was bei dir abging, was bei mir abging und was allgemein im Radsportzirkus, wie ich es auch immer nenne, los war. Du hast dir mal wieder einige Notizen gemacht. Einige Notizen. Ich habe alles in meinem Kopf drin. Aber zuallererst...
Um ehrlich zu sein, hast du 3 Notizen im Handy. Und du kannst es selber nicht mehr verstehen.
Und 2 davon waren unbrauchbar. Das stimmt. Ja, aber ich sag mal einfach mal erstmal herzlichen Glückwunsch direkt zum Anfang.
Danke.
Vize-Europameisterin.
Ja.
Tanja hat richtig einen rausgehauen.
Genau. Ja, nee, war cool. Ich war ja bisher noch nie bei einer EM oder einer WM dabei. Deshalb war alles ganz neu und aufregend. Und ich habe mich sehr über die Nominierung gefreut. Und dass dann am Ende noch eine Medaille dabei rumkommt, umso schöner. Und es hat sich fast gelohnt, dass Italien gewonnen hat, weil es war so cool auf dem Podium, die Nationalhymne Italien und alle Italiener haben mitgesungen. Es war schon ziemlich legendär, muss man sagen.
Ja, lass uns doch direkt über die EM reden, weil du hast selber dran teilgenommen. Die ist ja jetzt auch wirklich, liegt gerade mal einen Tag hinter uns. Kann man direkt mal thematisieren. Wie gesagt, du bist Vize-Europameisterin geworden im Mixed Relay. Mhm. Kann man ja vielleicht einmal ganz kurz die Disziplin erklären für alle, die es nicht kennen.
Also es fahren 3 Männer und 3 Frauen, aber getrennt sozusagen. Also die Männer fangen an und fahren eine Runde auf dem Zeitfahrkurs, der dann auch am nächsten Tag im Einzelzeitfahren gefahren wurde. Und dann fahren die Männer direkt an der Startrampe vorbei und sobald der zweite Mann die Linie überfährt, bekommen wir das Zeichen und dürfen losfahren. Und am Ende gewinnt das Team mit der schnellsten Zeit. Genau.
Ihr Frauen habt die schnellste Frauenzeit gefahren, richtig?
Ja, genau. Wir sind die schnellste Frauenzeit gefahren. Ich glaube, 5 Sekunden schneller als die Italienerin und 7 Sekunden schneller als die Niederlande. Und gut, die italienischen Männer hatten Ganna dabei. Der hat da, glaube ich, so eine Solo-Show abgeliefert. Und ja, unsere Jungs haben ein paar Sekunden verloren und dann hat es nicht mehr ganz nach oben gereicht, aber ich glaube, wir waren trotzdem alle sehr zufrieden mit Silber, weil die Holländer waren auch stark besetzt. Deshalb, ja, ich war mir nicht so sicher, dass wir da die schnellste Zeit raushauen, deshalb war es umso schöner, dass es dann geklappt hat.
Und wie war denn deine Zielsetzung im Vorfeld? War die Medaille, war die schon eingeplant oder wie war das für dich?
Also ich glaube, so von außen wurde schon gesagt, so ja, eine Medaille ist drin. Aber da ich das Format zum ersten Mal gefahren bin und das letzte Mal auch ein Teamzeitfahren gefahren bin, 2018 meine ich, war es für mich so ganz unklar, wie das laufen wird, wie wir auch harmonieren. Aber wir sind dann am Tag vorm Rennen einmal zusammengefahren. Also Corinna Lechner, Mieke Kröger und ich sind für die Frauen am Start gewesen. Und es hat sofort ziemlich gut harmoniert. Mieke hatte natürlich die härteste Position, weil sie hinter Corinna gefahren ist und nicht ganz so viel Windschatten von uns beiden bekommt. Aber als stärkste Fahrerin muss sie dann natürlich auch die schwerste Position übernehmen. Und ja, deshalb hat sich das, glaube ich, ganz gut ausgeglichen und es hat super gepasst und ja, wurde dann auch mit der schnellsten Zeit belohnt und mit Silber.
Du sprichst ja so, als wenn du hier schon 20 Silbermedaillen gewonnen hast. Kannst dich auch ein bisschen freuen. Silbermedaille ist doch geil.
Ja doch, ich freue mich auch richtig. Aber es war halt, also als ich über die Ziellinie gefahren bin, war es total komisch, weil ich mich, also ich habe so gar nichts gespürt erstmal. Und dann habe ich Mieke gefragt, ob das normal ist. Und dann meinte Mieke so, ja, das dauert noch ein bisschen. Und da merkt man es. Also dann nach der Podiumszeremonie waren wir dann alle schon sehr happy und gelöst. Aber bis dahin war ich so total gefühlsneutral, würde ich sagen.
Ja, jetzt hast du ja direkt ein Tattoo auf den Oberarm stechen lassen.
Genau, eine große Silbermedaille.
Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Direkt die, das war auch die, nee, es war nicht die einzige Medaille.
Es waren 6 Medaillen wurden von Deutschland gewonnen.
So viele? Mhm. Ich habe auf jeden Fall den, was der Juniorenfrauentitel?
Genau.
Den habe ich in Erinnerung noch.
Genau, Linda Riedmann gewinnt Gold bei den Junioren. Im Einzelzeitfahren holt Lisa Brennauer Bronze. Bei den Juniorinnen im Einzelzeitfahren holt Antonia Niedermeyer Silber. Hanna Ludwig gewinnt bei U23 Silber. Liane Lippert holt im Straßenrennen bei den Frauen Silber.
Ja, das war auch stark, ja. Starke Performance.
Ja, also ich würde sagen, alle Medaillen
von den Frauen.
Von den Frauen, außer Mixed Relay.
Ja, genau, man muss vielleicht noch nachtragen, bei den Männern sind gefahren Miguel Heidemann, Justin Wolf und Maximilian Warscheid. Ihr habt zusammen die Silbermedaille direkt am ersten Tag geholt. Ja, und sonst, glaube ich, ist mir auf jeden Fall das Frauenrennen in Erinnerung geblieben.
Mir auch.
Wo Ellen van Dijk gewonnen hat. Und Liane Lippert super stark gefahren ist, zweiten Platz, aber die war auf jeden Fall, glaube ich, ja, die Holländerin war einfach so in der Überzahl, deswegen hat Ellen van Dijk das dann gemacht. Aber so die stärkste Fahrerin war für mich auf jeden Fall Liane Lippert an dem Tag.
Absolut, ja.
Und ja, du bist das Frauenrennen ja mitgefahren, kannst dir vielleicht selber ein bisschen was erzählen, zu dem Parcours auch und allem.
Ja, also der Parcours, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mich ein bisschen weniger über die Nominierung gefreut. Es ist nämlich ein 13-Kilometer-Kurs und die es gesehen haben, wissen ja, es geht ungefähr 4 Kilometer bergauf, dann 5 Kilometer bergab und der Rest durch die Stadt flach. Aber grundsätzlich jetzt kein wirklicher Kurs für einen Sprinter, würde ich sagen. Deshalb wussten wir eigentlich auch, dass Lilly die Einzige ist mit einer richtigen Chance aufs Podium und wir aber eigentlich auch gar nicht so wirklich die Firepower haben, um hinterher zu springen, wenn jetzt die Italiener oder die Holländer die ganze Zeit attackieren. Deshalb haben wir eigentlich gesagt, wir mal versuchen, das Tempo von vorne so schnell zu machen eigentlich, dass es nicht so viele Attacken gibt. Und ich habe damit angefangen, weil ich wusste, ich werde wahrscheinlich nicht länger als 2-3 Runden durchhalten. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Dann haben die anderen übernommen und es weitergemacht. Und am Ende, denke ich, mit Silber haben wir das Maximum rausgeholt und können absolut zufrieden sein. Und Lilly hat es super geliefert und sie meinte auch, sie hatte halt am Anfang vom Rennen überhaupt gar keinen Stress. Sie hat das Feld nie von der Mitte oder von hinten gesehen. Deshalb glaube ich, war es ganz, ganz gut, wie wir es angegangen sind.
Total, also eine absolute gute Performance mit der Silbermedaille, auch von Jan Lippert. Und das Männerrennen habe ich, weil ich gleichzeitig selber Rennen gefahren bin, nicht verfolgt, beziehungsweise habe ich mir da nur die Highlights im Nachhinein angeschaut und war auf jeden Fall sehr krass zu sehen, wie Sonny Colbrelli irgendwie gerade gefühlt in der Form seines Lebens ist.
Ja.
Und nachdem er schon die Benelux-Rundfahrt so übertrieben oder nicht übertrieben, sondern einfach so überlegen gewonnen hat, hat da jetzt auch das EM-Rennen, konnte bei dem Wunderkind Remco Evenepoel mitfahren und hat den dann natürlich dann taktisch auch an sein Limit gebracht und den dann schön abgesprintet am Ende.
Ja, aber da muss man ja auch sagen, also er hat ihm ja auch ein wirklich schönes 15 Kilometer Leadout eigentlich gefahren. Also es war ja, also taktisch, ich glaube, Remco taktisch ans Limit zu bringen, ist auch nicht so schwer. Also so sah es zumindest gestern aus. Also ich will ihn als Rennfahrer überhaupt nicht in seiner Stärke irgendwie beleidigen, aber taktisch klug ist er gestern nicht unbedingt gefahren.
Der wollte halt auch eine Medaille holen am Ende, ne?
Ja, absolut.
Ja, und gut, ich war wahrscheinlich die meisten Fahrer in der Situation, wenn du Sonny Colbrelli am Rad hast, weißt du gut, hier ist für mich die Goldmedaille nicht mehr drin.
Ja. Ich habe halt nur nicht verstanden, warum er da nicht, also man hat ja trotzdem gesehen, auch wenn Colbrelli in super Form ist, aber das letzte Mal den Anstieg hoch, da war der schon richtig am Ende.
Ja, ja.
Und warum er da nicht einfach nochmal in einem Steilstück attackiert hat, weil ich glaube nicht, dass es dann hätte mitgehen können.
Ja, also ich habe es nicht gesehen, das habe ich in den Highlights auch nicht so detailliert gesehen, aber war auf jeden Fall ein sehr krasses und spannendes Rennen, was ich so gehört habe. Also ich habe nur zum Beispiel mit Marco Haller gelesen, dass er irgendwie die besten 10 Minuten seiner Saison gefahren ist. Und das hat nicht gereicht, um am ersten Berg irgendwo hinzufahren. Somit waren irgendwie nach dem ersten Berg direkt, weil wir eine 12-Mann große Spitzengruppe mit vier Italienern, mit vier Franzosen und vier Spaniern. Die Italiener haben nachgeführt. Ein Deutscher war auch dabei.
Jonas Rapp,
genau, das ist ein starkes Rennen gefahren.
Super stark gefahren, ja.
Super stark, kann man wirklich erwähnen an der Stelle. Leider zweimal Platten gehabt dann und konnte somit das Rennen nicht beenden. Der einzige Deutsche übrigens, der das Rennen beendet hat, Simon Geschke mit einer super Performance auf Platz 16. Ja. Allgemein, ich meine, man hat das Ergebnis geschaut, es sind nur 31 Fahrer durchgefahren bei den Männern.
Ja, ich glaube, also fast durch die Bank bei jeder Altersklasse waren eigentlich immer so knapp 30 Fahrer im Ziel nur.
Wahnsinn.
Also es war halt einfach so ein richtiges Ausscheidungsfahren.
Richtiges Berg, ein Tagesrennen.
Ja.
Und ja, ich glaube, war auf jeden Fall, aber was ich so auf Instagram und so gesehen habe, muss man schon sagen, dass es auf jeden Fall, glaube ich, eine gelungene Veranstaltung war im Trento. Ist ja auch immer wirklich wahnsinnig schön da.
Ja, absolut.
Und Südtirol. Und ja, das war so ein bisschen DEM. Für den BDR ziemlich erfolgreich mit 6 Medaillen. Was gibt's noch so? Was ist noch so? Das ist jetzt so in der unmittelbaren Zeit passiert. Was bist du denn seitdem? War die EM dein einziges Rennen oder bist du noch andere Rennen gefahren davor?
Nee, ich bin davor noch die Vuelta der Frauen gefahren, sozusagen. Die Vuelta der Frauen. Wir fahren ja die letzten 4 Tage so im Rahmenprogramm. Aber ich bin es zum ersten Mal jetzt gefahren und ich muss sagen, dieses Jahr, ich kann die letzten Jahre nicht beurteilen. Die anderen meinten eigentlich, diese Madrid-Challenge war immer ganz cool. Aber jetzt fand ich es tatsächlich etwas stiefkindlich irgendwie gemacht. Also gerade die letzte Etappe, die bin ich dann nicht mehr gefahren, weil ich krank geworden bin. Und dann habe ich lieber die letzte Etappe weggelassen, um fit zu sein für die EM. Aber die Männer fahren halt das Zeitfahren abends schön mit Zielgerade vor der Kathedrale in Santiago de Compostela. Und die Frauen fahren halt irgendwie morgens und biegen links zu so einer Bushaltestelle ab. Also es war halt wirklich, es waren eigentlich so die letzten 300 Meter waren fast identisch. Und dann bei so 2,50 biegen die Frauen links ab und es ist so durch, ja, wirklich wie so eine Fernbushaltestelle. Da war unser Zieleinlauf und die Männer biegen rechts ab und schön, richtig schön mit Flair vor der Kathedrale. Das war dann so ein bisschen, ich so dachte...
Deswegen machen wir den Podcast, gut, ja, um sowas zu kritisieren.
Genau, gut gemeint, aber dann auch nicht gut gemacht unbedingt. Und die 3 Etappen davor waren halt immer der gleiche Startort beziehungsweise Zielort, weil einmal war es ein Bergaufzeitfahren, wo wir auf einer, also der Start oder Zielort war immer so eine Skistation mitten im Nirgendwo. Und von da aus wurde dann auch immer gestartet. Erstmal mit einem neutralisierten 9 Kilometer Downhill. Und dann ging es nicht neutralisiert, nochmal 15 Kilometer Downhill. Ich freue mich immer, wenn ich bergab fahren kann. Aber es war halt einfach so, wer überlegt sich das? Also warum fängt man ein Rennen mit 25 Kilometer bergab an? Das ist halt irgendwie so, ja.
Komisch, habe ich auch schon mitgemacht.
Fand ich irgendwie, ja, ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Und dann war die Unterkunft... Also,
Ja, da kann man ja schon mal drauf eingehen. Wir hätten ja schon vorher Podcast aufgenommen, wenn diese Unterkunft nicht gewesen wäre.
Genau, also wir hatten uns eigentlich für letzte Woche verabredet zum Podcast aufnehmen, aber leider war diese Unterkunft nicht mit WLAN ausgestattet, was ja noch das kleinste Problem gewesen wäre. aber es war direkt ein Restaurant, das zu dem Hotel gehört hat, oder Unterkunft, ich würde es nicht als Hotel bezeichnen. Das Restaurant war aber geschlossen und wir kamen erstmal an und wir haben uns gewundert, weil in diesem Ort war kein Mensch und der Ort bestand halt irgendwie so aus 30 Häusern und es sah tatsächlich irgendwie mehr nach Mexiko aus als nach Spanien. Also so stelle ich mir halt irgendwie so einen grenznahen Ort in Mexiko vor. Und dann kam irgendwie eine halbe Stunde später so eine Frau aus dem Haus, die hat uns dann auch in dieses Nachbargebäude geleitet. Und unsere Kolumbianerin spricht ja zum Glück gutes Spanisch und dieser kam dann sehr eilig zu uns und meinte dann, ja, also die Frau hat gerade gesagt, das Restaurant ist geschlossen, weil ihre Tochter hat Covid. Und dann dachte ich mir so, ja, dann weg hier. Also es war ein bisschen seltsam. Dann haben wir den Rennveranstalter angerufen und die meinten dann, ja, aber wäre kein Problem, die Familie ist ja im Nachbarhaus. Aber dann denke ich mir, ja, aber die Frau stand ja gerade hier. Und das fand ich halt auch, da habe ich mir halt gedacht, ich glaube nicht, dass das ein Männerteam mitmachen würde, so. Also,
nee, wir wären auf jeden Fall schon in einem Hotel.
Genau, aber auch einfach, ich glaube, wenn du einem Männerteam sagen würdest, wir sind jetzt hier in der Unterkunft und die Besitzerin kümmert sich um ihre Covid-positive Tochter, ich glaube, dann wäre halt einfach ein Männerteam, wäre dann halt heimgefahren oder ich weiß es nicht. Aber ja.
Das geht gar nicht.
Nee, das geht halt wirklich gar nicht. Und das war dann der Start in die Vuelta. Sonst war es dann super, aber so ein paar kleine Dinge oder auch größere Dinge haben halt nicht, finde ich, so gut gepasst, wenn man es mal so ein bisschen kritisieren darf.
Ja, total. Kann man plaudern aus dem Nähkästchen. aber du bist ja, also du bist die EM gefahren. Du bist die Vuelta der Frauen gefahren. Du bist auch Ploé doch gefahren.
Ploé bin ich auch gefahren.
Wie gefällt es dir in der Bretagne?
Die Bretagne an sich finde ich super schön. Ich mag auch die Anreise immer mit dem Zug quer durch Paris.
12 Stunden
einmal.
Zug fahren, das ist immer richtig geil.
Ja, ich finde es schon. Also, wenn man den Flieger nimmt, dann ist man ja deutlich länger unterwegs. Du bist irgendwie so 1,5 Stunden vor Abflug da, dann fliegst du, dann musst du nochmal in Paris umsteigen, manchmal,
also allgemein,
weil du keinen Direktflug hast.
Man kann festhalten, in Bretagne kommt man einfach nicht gut.
Ja,
kann
man aber
mal festhalten.
Man muss auch sagen, nach Santiago de Compostela kommt man auch nicht gut. Und in diesen Ort, der nochmal 2 Stunden von Santiago de Compostela entfernt ist, Cova, man kann mal versuchen, es bei Google Maps einzugeben, man findet es nicht. Wir waren in Cova, es gibt bei Google Maps kein Cova. aber dieser Ort ist auch nochmal 2 Stunden von Santiago de Compostela entfernt. Also nochmal so das Ende der Welt vom Ende der Welt.
Okay.
Aber also, ja, für die Bretagne gilt dasselbe.
Das waren so deine Rennen. Bretagne, Ploé.
Und Norwegen sind wir beide gefahren.
Ja, Norwegen bist du auch gefahren, genau.
Ja, und bei euch ja auch sehr erfolgreich.
So sieht's aus. Also genau, ich bin... um das auch einmal kurz zu erwähnen, seitdem ich von der Tour zurückgekommen bin und wir den letzten Parallelwelten-Podcast aufgenommen haben, bin ich dann auf einmal, also eigentlich war ja eine einmonatige Wettkampfpause geplant, die dann aber so nicht durchgeführt werden konnte, dadurch, dass Alex Dawson, mein Teamkollege, krank geworden ist. Der wäre eigentlich beim Arctic Race of Norway gefahren, weil das aber so ein Wochenende war, wo Teams 3-4-gleisig fahren. Also man muss sich vorstellen, ich glaube, an dem Wochenende ging die Vuelta schon los, oder die war eine Woche später, ging die los, und da war auch noch 2-3 andere Rennen an dem Wochenende. Dementsprechend gab es keine anderen Fahrer mehr, die hätten fahren können. Somit wurde ich angerufen. Und was aber auch nicht schlimm war, weil ich das Arctic Race of Norway immer mal fahren wollte. Und soweit oben im Norden war ich auch noch nie. Dementsprechend, einfach, es war eine wunderschöne Landschaft. Also alleine deswegen hat es sich schon mal gelohnt, dahin zu fahren. Und ja, wie du gesagt hast, es war richtig cool. Also ich bin, am ersten Tag habe ich noch so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, um ehrlich zu sein. Aber dann, um so die Tourbeine, dass die richtig wieder anfangen zu arbeiten, habe ich so einen Tag gebraucht, eine Vorbelastung, sage ich mal. Und dann ab zweiten Tag lief es eigentlich richtig gut bei mir. Am zweiten Tag konnte ich einen super Leadout fahren und Rudi Barbier ist, glaube ich, 2., 3. geworden, irgendwie so auf der Etappe. Leider Etappensieg knapp verpasst, aber gutes Ergebnis. Dann die 3. Etappe konnte ich wieder einen super Job machen. Die hat Ben Hermanns dann gewonnen, so eine Mini-Bergankunft. Und dann, die Rundfahrt ging nur 4 Tage. Am 4. Tag haben wir das Ding dann verteidigt und haben war. Ich war sozusagen Teil des Rundfahrtsieges, was auch schon einige Zeit her war, seitdem ich meine Rundfahrt gewonnen habe wieder, oder als Teamkollege. Dementsprechend war das super cool und war eine schöne Erfahrung. Und wie war denn deine Norwegen-Erfahrung?
Ja, für uns war es eigentlich auch sehr erfolgreich. Wir haben ja auch am ersten Tag direkt den GC geholt oder hatten dann das GC-Trikot. Ab dann wurde es halt zäh, weil wir sind eh schon nur mit 5 angereist. Dann, dein GC-Fahrer ist ja eh erst mal raus, was die Arbeit angeht. Dann haben wir eine Kolumbianerin, die sich gerade erst erholt hat von Covid, die ist noch nicht so richtig einsatzbereit. Das heißt, dann verteilt sich die Arbeit schon auf 3. Unsere Japanerin hat aber auch gerade ein gesundheitliches Problem mit ihrem Bein. Dann verteilt sich die Arbeit auf 2 und zu zweit dann versuchen, GC zu verteidigen. Ist
schwierig
und auch eher unangenehm. Und am ersten Tag war es halt schon relativ hart für uns, weil ich würde sagen, so als Team fahren wir jetzt mittlerweile richtig gut zusammen. Aber weil wir auch mittlerweile als Team gut zusammenfahren, sind wir auch kollektiv gestürzt. Es gab einen Massensturz am ersten Tag. Und von Kristen war schon in der Spitzengruppe, deshalb war auch das Auto vor uns. Und dann sind die übrigen 4 gestürzt. Ich bin so über die Balustrade gegangen. Deshalb war mein Rad eigentlich sehr schön an der Leitplanke geparkt und war auch noch funktionsfähig. Bei den 3 anderen leider nicht. Und weil das Auto ja vor uns war, standen die halt da, hatten keine Räder, haben dann vom neutralen Materialwagen Räder bekommen mit Flat Pedals drauf, sind dann bis zum Auto gefahren und haben dann ein neues Rad bekommen. Das heißt, ich musste schon für 20 Minuten knapp chasen, weil ich erstmal aus dem Loch da rausklettern musste. Und ich glaube, die Mädels sind ungefähr 40 Minuten hinterhergefahren. Und dass es dann am Ende mit dem Tagessieg bei der ersten Etappe ausging mit Kristen, war dann eher überraschend, weil in dem Moment, als ich zurück ins Feld gekommen bin, kam eine ehemalige Teamkollegin von mir, kam zu mir und meinte so, alles okay? Ich so, ja, aber ich habe mein ganzes Team verloren. Alle sind weg, Teamfahrzeug ist weg.
Ja.
Und Kristen war eben in der Ausreißergruppe und ist dann solo zum Sieg gefahren. Und am Ende sind wir Dritter geworden im GC, aber ich würde sagen, auch zufriedenstellend, definitiv.
Also bisher, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, du bist Norwegen gefahren, du bist in der Bretagne ein Tagesrennen gefahren, du bist die Vuelta der Frauen gefahren und die EM, wo du auch noch Silber gewonnen hast.
Ja.
Also in den ersten 7 Ausgaben von Parallelwelten gab es vereinzelt ja nur Rennen, so viel bist du ja nicht gefahren, aber gefühlt bist du jetzt im letzten Monat mehr Rennen gefahren als das ganze Jahr davor. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also mein früher war ja eigentlich sehr busy, also da bin ich ja richtig viele Klassiker eigentlich gefahren, aber dann wurde es halt richtig ruhig. Deshalb habe ich ja dann auch mit dem Arbeiten angefangen.
Das Sommerloch.
Genau, das Sommerloch. Und jetzt den August musste ich in der Klinik sagen, ich kann leider keinen Dienst übernehmen, ich bin durchgehend weg.
Ja, aber dafür habe ich gehört, dass unser aller Freund Dirk Tenner eine Rundmail geschrieben hat.
Woher hast du das gehört?
Ja, Dirk Tenner ist jetzt offizieller Israel Startup Nation Arzt.
Ist es jetzt offiziell?
Und wann war das denn? Am letzte Woche Dienstag oder so kriege ich einen Anruf und sag so, hey Dirk, ich so, was ist los? Er sagt, ja, du fährst, ich habe gesehen, du bist auf der Liste Sonntag für Grand Prix for Me. Da hole ich dich dann ab, können wir zusammen hinfahren. Und ich so, ja, okay, klar, ja, können wir zusammen hinfahren, aber warum bist du denn eigentlich da? Ja, ich bin jetzt Arzt bei euch, die haben mich eingestellt. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Und jeder, der Dirk kennt, weiß, mit dir kann man sich sehr lange und gut unterhalten. Und in der 3-stündigen Hinfahrt und in der 3-stündigen Rückfahrt habe ich so einiges erfahren. Unter anderem auch, dass Dirk, als du Vize-Europameisterin geworden bist, natürlich eine Rundmail geschrieben hat beim Orthopark.
Ja, ich habe auch von Tobi, einer der Physios, die sich um mein Knie gekümmert haben, hat er mir ein Foto geschickt von der Rundmail. Und ich zitiere mal das PS. PS, Tanja, hast du gut gemacht. Mhm. Also
sehr gut.
Dirk ist da immer sehr herzlich. Und jeder weiß jetzt Bescheid.
Ja, und aber da musstest du dir freinehmen in der Klinik. Kann man also aus dem Klinikalltag gibt es jetzt gar nicht so viel zu berichten von dir?
Nee, aus dem letzten Monat gar nichts. Aber ich habe jetzt schön, nächste Woche geht es dann richtig rund. Nee, diese Woche, wir haben ja schon Montag. Freitag 16 Stunden, Sonntag 24, Dienstag auch wieder 16 Stunden.
So nämlich. Schön ranknüpfen.
Ich würde alles nachholen.
Oh, Wahnsinn. Aber da fährst du nicht so viel trainieren dann an den Tagen, ja?
Genau, ich mache es dann immer so, dass ich an den freien Tagen, also sozusagen nach der Nacht, mache ich dann ruhig, also mache ich einfach nur eine lockere und dann immer am Vormittag davor mache ich halt Intervalle, weil okay. dann ich gehe ja schon 16 Uhr in die Klinik, mhm. dann kann ich morgens hart trainieren, dann mache ich die Nacht und dann habe ich am nächsten Tag Ruhe.
Du bist eine Powerfrau, Tanja.
Absolut.
Das würde ich nicht packen.
Ja, du hast ja noch nicht versucht. Es ist ja immer, der Mensch ist ja ein Gewöhnungstier. Mhm. Man gewöhnt sich ja an alles.
Ja, und mein Körper hat sich an die Ruhe hatte mein Körper sich gewöhnt. Weißt du, mein Körper lief so richtig im Hochmodus in der Tour. Und dann hat mein Kopf hat bei meinem Körper gesagt, du hast jetzt 100 Rennpause. Dementsprechend war das schon ganz schwierig, den nochmal hochzubekommen für das Arctic Race of Norway, was dann ja nochmal geklappt hat. Aber dann nach dem Arctic Race of Norway war es ja bei mir so, dass dann gesagt wurde, dein nächstes Rennen Hamburg wird leider nicht stattfinden. Die Hamburger Cycle Classics wurden abgesagt. Ja. Dann war mein nächstes Rennen die Deutschlandtour. Und dann war es wieder so 2,5 Wochen nach Norwegen, musste ich mich irgendwie so ein bisschen fit halten, was eigentlich auch gut geklappt hat. Weil das ist eigentlich auch so eigentlich mein Highlight des Spätsommers, kann man so sagen, war die Deutschlandtour, die dementsprechend, wer es verfolgt hat, nicht so ganz erfolgreich gelaufen ist. Ich war ja von 4 Etappen nur 1,5 dabei, kann man glaube ich so sagen. Die erste Etappe war hoch oben im Norden in André Greipels Heimat. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Und es ist mir bis heute noch ein Rätsel, dass da trotzdem ein kompletter Massensprint eigentlich abgelaufen ist, weil es war so windig an dem Tag und wir sind so oft probiert, also verschiedenste Teams, ob das Bora ist, ob das Quickstep ist oder ob das wir waren, wir haben versucht auf die Kante zu gehen, aber ja, es ist nie so richtig im Wind auseinandergeflogen, dementsprechend ist es dann Massensprint geworden. Da hat das Pech schon so die Defekthexe hat bei mir das erste Mal zugeschlagen, so 11 Kilometer vom Ziel und es war ein sehr schnelles Finale. Ich habe ein bisschen gebraucht, um wieder zurückzukommen, war glaube ich erst 4 Kilometer vom Ziel wieder im Feld und war dann wieder im Feld, bin auch relativ schnell zu André und Alex Dowsett gekommen. Wir wollten für André den Sprint anfahren, aber das hat dann nicht mehr so ganz gut geklappt, dass wir uns organisiert bekommen haben. Dementsprechend ist André, glaube ich, auf der Etappe nichts geworden im Sprint. Also wir waren irgendwie so rund um Platz 20 irgendwo, also nichts Besonderes. Und da war die Stimmung erstmal getrübt natürlich, dass auf der Etappe, oder Andres Heimat-Etappe, hatte man sich viel vorgenommen. Nichts bei rausgekommen. Aber ich glaube, für die deutschen Fans war es trotzdem cool, weil Pascal Ackermann einen absolut beeindruckenden Sprint an den Tag gefahren ist und das Führungstrikot und die erste Etappe gewonnen hat.
Ja.
Und dann, ja, war eigentlich auf der zweiten Etappe meiner Deutschlandtour schon zu Ende, weil ich mich eigentlich sehr auf meine alte Heimat gefreut hatte. Start war in Sangerhausen. Wir sind den Kiffhäuser Berg hochgefahren, den ich auch noch aus Erfurter Trainingszeiten gut in Erinnerung habe und sind dann eigentlich in der Nähe von Erfurt vorbeigefahren durch Weimar und ähnlichen Orten und hatten ein Ilmenau-Ziel. Also ich kannte eigentlich die ganze Strecke, habe mich sehr darauf gefreut. Bin aber leider nach, weiß ich nicht, 50 Kilometern auf einer nassen Kopfsteinpflasterpassage in einem Massensturz verwickelt gewesen.
Ich habe dein Video gesehen davon.
Ja, bin ja einfach unglücklich gefallen mit den rechten Rippen auf mein Radio und Ellbogen, Knie, Handgelenk wurde alles so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Da war es ähnlich, dass ich ganz lange mein Rad war komplett zerstört. Ich habe das Ersatzrad bekommen, bin ganz lange hinterm Auto wieder, sag ich mal, ins Feld zurückgebracht worden. Und als dann aber so das Adrenalin dann so ein bisschen nachgelassen hat, habe ich einfach hatte einfach viele Schmerzen in meinem Handgelenk. Und dann sind wir zum Beispiel durch Weimar noch gefahren, wo auch wieder viel Kopfsteinpflaster war, wo ich dann einfach so nur mit der linken Hand am Lenker gefahren bin und die rechte so vom Lenker nehmen musste, weil ich dann nicht mehr richtig festhalten konnte. Und ich mir dann dementsprechend gedacht habe, so Rennen fahren macht jetzt eigentlich auch wenig Sinn. Und das war so eine typische Situation, wo man dann mit sich selber am Kämpfen ist. Okay, Deutschlandtour, ich will hier unbedingt Teil der ganzen Geschichte sein, ich habe hier Bock gut zu fahren. Und dann schaut man irgendwie runter und sieht, okay, ich kann nicht mal den Lenker richtig festhalten, wie soll das funktionieren?
Obwohl mich das auch an eins meiner Lieblingszitate von deinem Papa erinnert. Als bei Höllentour, der sich doch auch schon raus so schwer gestürzt, hat sich die Hand verletzt. Und dann sagt Rolf, ja, das tat mir richtig leid, als ich gesehen habe, wie du da mit deinem Händchen am Lenker hingst. Ja. Und dann sagt dein Papa, siehst du, Rolf, das ist der Unterschied. Als du dir beim Giro die Rippen gebrochen hast, da war mir scheißegal. Bestes Erik Zabel-Zitat.
Ja,
Entschuldigung.
Ja, alles cool. Ich bin auch so mit meinem Händchen da so rumgefahren. Und das ist aber genau der Unterschied, wo ich dann nicht für mich entschieden hätte. In der Tour de France fährt man sicherlich mit so einer Verletzung weiter, weil das ist halt die Tour, man will das zu Ende bringen. Bei der Deutschland-Tour war es einfach so, da will ich mitfahren, um ein geiles Ergebnis zu holen, ja, oder um vorne um Sieg mitzufahren. Und in dem Moment war es so, okay, ich kann vielleicht hier ins Ziel fahren, aber ich werde nichts mehr groß mit dem Ausgang des Rennens zu tun haben. Und da war ich an der Stelle dann auch so ein bisschen zu stolz vielleicht und gesagt habe, okay, ich will nicht irgendwo auf Platz 90 hier ins Ziel kommen. Wenn ich hier fahre, will ich auch was zeigen. Und geht leider mit der Handprellung, hat sich dann im Endeffekt genau rausgestellt, es war eine verstauchte Handprellung, als ich im Krankenhaus war und das alles hab röntgen lassen. Zum Glück nichts gebrochen, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt auf dem Rad nicht und dachte, okay, vielleicht ist ja doch irgendwas angebrochen oder so. Bin dann, wie gesagt, ausgestiegen, war in dem Moment auf jeden Fall schon eine Enttäuschung, dass ich da die Deutschlandtour schon ja auf der zweiten Etappe verlassen musste. Aber ja, manchmal, wie das Leben so spielt, ist so ein bisschen so, die eine Tür schließt sich, die andere geht auf, weil ich glaube, einen Tag später hat die ARD angefragt und hat gesagt, du, wenn du jetzt nicht mehr Teil der ganzen Geschichte auf dem Rad sein kannst, vielleicht hast du ja Lust, irgendwie als Experte die letzte Etappe zu kommentieren.
Ja.
Und dem Angebot bin ich nachgekommen und muss sagen, so ein nettes Team und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da dann, sag ich mal, den Schmerz des Aussteigens ziemlich schnell vergessen hatte, weil es auch wirklich schön war, so mal Teil des Rennens zu sein und das aus der Sicht mal zu sehen. Also die Erfahrung würde ich wirklich nicht missen wollen. Egal ob das mit Florian Nass ist, ist persönlich zum Beispiel einer meiner, oder vielleicht sogar mein Lieblingskommentator, was Radrennen angeht, ganz persönliche Sicht. Und dem höre ich immer super gerne zu. Und es war eine coole Erfahrung, das ganze Team da kennenzulernen. Also die waren alle sehr herzlich, haben mich gut aufgenommen. Ich war auch ein bisschen nervös natürlich, aber es war einfach echt cool. Und dann hat es mir natürlich super viel Spaß gemacht, auch dann den Gesamtsieg von Nils sozusagen, ja, kommentieren zu dürfen. War sicherlich auch für die deutschen Fans dann einfach eine geile Rundfahrt anzuschauen, gerade dass Nils das Ding dann komplett gewonnen hat. Eine coole Sache. Von daher war das sozusagen am Anfang eher mit einem weinenden Auge und dann ist Deutschlandtour für mich aber doch mit einem lachenden Auge zu Ende gegangen. Und wie gerade schon mal, wer aufgepasst hat, ich habe es gerade schon mal erzählt, mein letztes Rennen war dann jetzt auch gestern am Sonntag der Grand Prix for Me. Sprinterrennen, habe ich auch meinen Job gemacht bis 1 Kilometer vom Ziel und der Sprinter Hugo Hofstetter ist Vierter geworden, also eigentlich auch ein ordentliches Ergebnis. Und das waren eigentlich so meine Rennen, Norwegen, Deutschlandtour und das Eintagesrennen in Frankreich jetzt.
Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, also jetzt zu deiner Verletzung und dem Aussteigen, ich glaube, der Radsport ist ja so ein bisschen dafür bekannt, dass es gerade bei den Grand Tours, so spätestens am dritten Tag, fährt jeder zweite Fahrer irgendwie mit Bandagen rum. Und da muss man ja auch mal sagen, dass es bei einer Grand Tour, glaube ich, immer anders ist, weil es für jeden so Saisonhighlight und jeder will es auch zu Ende fahren. Es hat ja dann auch manchmal so ein bisschen mehr diesen Triathlon-Anspruch, so ja, finishen und nach Paris kommen zum Beispiel. Aber ich denke mir auch oft, ist halt auch vernünftiger zu sagen, okay, die Saison ist noch lang, da geht jetzt halt auch mal die Gesundheit vor und eine Prellung kann halt oder macht meistens die gleichen Schmerzen wie ein Bruch und ob es immer vernünftig ist, nochmal drauf zu hauen, ist ja die Frage und ich glaube, kein Radfahrer und Radsportler macht es sich leicht auszusteigen und ich habe zum Beispiel auch ewig überlegt, soll ich jetzt die letzte Etappe Vuelta fahren oder nicht, aber da habe ich dann wegen der EM halt gesagt, so ja, ich lasse es jetzt lieber und rückblickend muss ich auch sagen,
zum Glück.
Ich hatte an dem Tag, ja, aber auch an dem Tag, ich war mega erkältet und dann ist halt auch Quatsch zu fahren. Also es ist ja auch einfach, man geht ja trotzdem immer ein Risiko ein und manchmal glaube ich, braucht es mehr Stärke zu sagen, okay, ich steige jetzt aus, als ja, ich fahre jetzt, weil
richtig
gehört sich so und ich denke, da ist der gemeine Radsportler an sich manchmal ein bisschen leichtsinnig mit seiner Gesundheit, auch was Stürze auf den Kopf und Gehirnerschütterungen angeht. Und ich glaube, da muss man manchmal ein bisschen mehr Vernunft walten lassen, vielleicht auch von Seiten der sportlichen Leiter.
Total. Also ich kann auch sagen, also ich meine jetzt in deinem konkreten Beispiel ist es ja auch einfach so, dass wie du sagst, wenn man rückblickend drauf schaut, denkt man sich, ey, war total die richtige Entscheidung. Jetzt habe ich eine Silbermedaille in der Hand, mega gut. Und auch bei mir war es so, dass ich glaube, den Samstag und Sonntag und auch den Montag noch, also 3 Tage danach, gar kein Rad gefahren bin und am Dienstag wieder angefangen habe. Und auch da war das noch so ein bisschen mit Schmerzen verbunden, wo ich dann auch für mich einfach so eine Gewissheit hatte, so okay, mit dem Handgelenk wäre ich halt einfach nicht ordentlich Radrennen gefahren, dann bringt das halt auch nichts.
Und man ist ja auch als verletzter Fahrer manchmal auch eine Gefahr für andere. Total. Weil wenn du nicht richtig fahren kannst, nicht richtig bremsen kannst, dann geht es halt nicht nur um deine eigene Gesundheit, sondern man hat ja auch noch 120 andere um sich.
Und bei mir kommt auch noch dazu, dass ich toi 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 dieses Jahr wirklich ohne schlimmere Verletzungen durchstürze. Oder wenn ich mal gestürzt bin, dann hatte ich immer auch Glück, dass ich wenig Hautabschiffung hatte oder so, dass ich auch gesund durch die Saison gekommen bin. Und dann war es in dem Moment auch einfach so, es war natürlich sehr, sehr bitter, dass es bei der Heimrundfahrt passiert ist, aber dass ich mir dachte so, ey komm, einmal im Jahr erwischt sich eigentlich immer und jetzt ist es halt diesmal hier passiert so. Deswegen, nach einer gewissen Zeit, in der man Profi ist, kann man sowas dann auch schnell abhaken. Also war bei mir definitiv so.
Der Parallelwelten-Podcast wird wie immer präsentiert von Rose Bikes.
Und nun ist es endlich und wirklich soweit. Der Rose Bike Store in Köln macht auf. Ab dem 15. September könnt ihr da eure Lieblingsbikes, eure Lieblingstrikots, alles, was das Radler- und Radlerinnenherz begehrt, kaufen im Store. Der Laden befindet sich an folgender Adresse: Kaiser-Wilhelm-Ring 34 in Köln, der Innenstadt. Wir freuen uns, dass der Store endlich aufmacht. Und auch im Internet findet ihr alles unter rosebikes.de. Findet ihr wie immer alles in den Shownotes.
Schaut vorbei.
Genug über die Vergangenheit geredet. Was ist denn bei dir so als nächstes? Was steht denn bei dir an?
Roubaix. Paris-Roubaix wird jetzt ja hoffentlich endlich passieren, nachdem es dreimal verschoben wurde, richtig? Ich glaube ja, oder?
Ja.
Von April 2020 auf Oktober 2020, von Oktober 2020 auf April 2021 und von April 2021 jetzt schlussendlich auf den 2. Oktober für uns Frauen, auf den 3. Oktober für euch Männer. Und das wird mein nächstes Rennen sein.
Welcher Oktober ist bei euch?
2.
Ah, okay.
Also wir fahren samstags, ihr fahrt sonntags.
Okay. Ja, ich fahre gar kein Paris-Roubaix dieses Jahr.
Ach.
Nee. Meine letzten beiden Rennen der Saison sind auch 2 Eintagesrennen. Und zwar alles Rennen in Deutschland, nämlich jetzt nächstes Wochenende am 19. September Frankfurt. Ein Rennen, an das ich eigentlich auch gute Erinnerungen habe. Ich glaube, 3-mal teilgenommen. 1-mal 6., 1-mal 2., 1-mal nicht ins Ziel gekommen. Wenn ich aber dieses Jahr dahin schaue, also man muss sich vorstellen, eine Woche vor der WM, das Starterfeld, was da angekündigt ist, ist absolut hochkarätig.
Ja.
Und ich freue mich einfach auf das Rennen. Mal schauen, was bei rumkommt am Ende. Aber ich habe Bock, in Deutschland zu fahren. Ich mag das Rennen sehr. Ich mag den Taunus. Auch wenn ich da sehr viel an den Bergen leiden werde, freue ich mich einfach wieder, Frankfurt das Rennen zu fahren. Immer eine coole Veranstaltung. Und dann werde ich am 3. Oktober auch mein letztes Saisonrennen haben beim Münsterland-Giro, was gleichzeitig André Greipels letztes Karriererennen sein wird.
Ach krass, ja.
Von daher wird das auch da sicherlich eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Aber ich bin trotzdem so, trotzdem irgendwie so ein bisschen Teil von Paris-Roubaix, weil da können nämlich jetzt auch alle Hörer und Hörerinnen ihr Glück versuchen, wenn es da bald Tickets für gibt. Nämlich am 2.10., da wo du das richtige Paris-Roubaix fährst, da gibt's das kölsche Paris-Roubaix, gibt es in Köln, was sich nämlich zusammensetzt aus Paris-Roubaix. Wie schlau. Wie Roar, so mit war ja auch schon hier. Paris-Roubaix. Und das Beste ist nämlich, Paris, P-A-R-I, ist ja auch der Paris-Suplesse-Club. Das heißt, der Paris-Suplesse-Club von Paul Ripke und meine Truppe, die War-Jungs, wir haben uns zusammengetan und machen am 2.10. Ausfahrt vom Bobikes-Radladen mit einem ganz coolen Rahmenprogramm, mit Grillen danach, und am 3.10. kann man vielleicht auch noch das Rennen so ein bisschen Rudelgucken-mäßig da schauen, also den Tag später.
Und oder das Frauenrennen am 2.10.
Oder das Frauenrennen am 2.10. können wir natürlich auch gucken.
Genau.
Ich wusste gar nicht, dass es am 2.10. ist bis jetzt gerade. Also jetzt werden wir sicherlich das am 2.10. das Frauenrennen schauen. Und dementsprechend wird es da bald 30 Tickets für geben. Falls das jemand hört, dafür müsst ihr mir am besten auf Instagram folgen, da werde ich das nämlich dann posten. Darauf freue ich mich, das erste Mal auch bei War, bei einer Ausfahrt dabei zu sein, in Köln. Und das wird cool.
Ja, klingt ansprechend. Ich werde mich leider jetzt da nicht bewerben für einen der 30 Plätze. Ich bin hoffentlich auf dem Kopfsteinpflaster in Roubaix unterwegs.
Ich bin sehr gespannt, was du uns davon berichten wirst dann im Podcast. Das wird sicherlich eine Lifetime-Erfahrung werden, da.
Ja, also dadurch, dass ich ja jetzt auch schon so oft kurz davor war zu starten, kann ich es jetzt auch, also ich konnte es schon eh kaum abwarten, aber jetzt hoffe ich, dass nichts mehr dazwischen kommt.
Ja, wir bleiben dran. Ich glaube, so ein bisschen persönlich haben wir die Zeit gut aufgerollt seit dem letzten Podcast oder haben wir irgendwas vergessen? Ich bei mir nicht. Die drei Rennen habe ich abgehandelt, die bei mir passiert sind.
Ja.
Deine Rennen auch. Also das war Rix und Tanjas persönliche Sicht auf die Dinge. Tanjas und Rix persönliche Blick auf die Dinge. Der Esel nennt sich ja immer zuletzt, ist mir dabei gut kurz aufgefallen. Aber was ist denn sonst noch in der wunderbaren Welt des Radsports passiert? Ich glaube, für mich persönlich, das, was mir so am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist die Goldmedaille des Frauenvierers auf der Bahn in Japan, in Tokio.
Definitiv, ja. Ich durfte jetzt auch endlich eine Goldmedaille anfassen. Nachdem ich mich mit Mika auf einen Kaffee getroffen habe, hat sie ihre Medaille mitgebracht und natürlich hervorragend verpackt in einen Toppitz-Gefrierbeutel, weil sie noch nicht diese offizielle Verpackung bekommen hat. Das sah auf jeden Fall sehr schön aus.
Dann in der KVB verloren.
Ja, genau. Schau mal vor. Nee, aber so beeindruckende Leistung der Mädels. Ich wusste, dass sie um eine Medaille mitfahren, aber was sie dann abgeliefert haben mit dreimal Weltrekord, krass. Also wirklich einfach nur krass.
Ja, ohne Worte. Also man kann da nicht viel zu sagen, außer eine krasse Leistung, die Goldmedaille zu holen, Olympiasiegerin zu werden, mit dreimaligem Weltrekord. Wir können sie ja mal kurz aufzählen, Lisa Brennauer, Franzi Brause und Mieke Kröger. Herzlichen genau. Glückwunsch und auch Laura Süßemilch, die Ersatzfahrerin, wollen wir nicht vergessen. Exakt. Und Gudrun Stock ist mir auch, die wurde ja auch ganz oft gelobt.
Ja.
Die konnte leider nicht dabei sein, aber die sechs, denen gratulieren wir da mal an der Stelle. Auch wenn es schon was länger her ist, kann man ja sicherlich nochmal dran erinnern, was das für eine tolle Leistung war.
Ja, vor allem auch eine schöne Zeit. 404, 242 waren es, glaube ich. Ja,
super, Wahnsinn, wahnsinnig schön.
Ist optisch eine schöne Zeit ja, auch.
Ist auch also, schön. Kann man sich auch tätowieren lassen, zum
ja,
Beispiel.
Ja, ich habe auch gesagt, ab jetzt können sie sich alle für ein ZIP-Sponsoring bewerben mit der 404.
So nämlich.
Ja, läuft.
Ja, und auch die Bahnsprinterin haben ja auch die Silbermedaille geholt. Das wird man auch sicherlich noch erwähnen müssen. Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich haben die Silbermedaille im Teamsprint gewonnen. Ich glaube, das waren die einzigen beiden Medaillen auf der Bahn.
Ich meine ja.
Ich glaube auch. Ja, aber ansonsten trotzdem, ich schaue die Bahnwettkämpfe bei Olympia unglaublich gerne.
Ja. Und es war ja auch eine unfassbar schnelle Bahn. Also deshalb glaube ich auch, der Weltrekord wird jetzt auch erstmal Bestand haben für eine ganz lange Zeit. Hoff's natürlich auch für die Mädels. Aber das war natürlich super schnell.
Ja, wirklich, wirklich top Leistung. Tanja, jetzt bist du mal gefragt. Jetzt musst du ja auch mal auf deine Notizen hier schauen. Was ist noch passiert?
Ja, ich glaube, eine Sache, die mir noch so am schönsten und positivsten in Erinnerung geblieben ist, es war ja natürlich die Vuelta der Männer. Und Fabio Jakobsen gewinnt 3 Etappen im Sprint. 2.
Also da muss ich wirklich sagen, ich sage ja oft, dass ich nicht viel Radsport schaue, was dann eigentlich auch gar nicht so oft der Fall ist. Also ich schaue dann doch viel mehr Radsport, als ich es manchmal sage. Aber bei der Vuelta war es wirklich der Fall. Die Vuelta ist dieses Jahr wirklich sehr, sehr an mir vorbeigegangen.
Ja, also ich muss auch sagen, die Vuelta ist immer die Grand Tour, die ich mir so fast gar nicht anschaue. Bis auf die letzten paar Etappen.
Also man kann sagen, Roglic hat wieder gewonnen, das Ding, zum dritten Mal hintereinander. Und Fabio Jakobsen hat auch ein großes, erfolgreiches Comeback gefeiert. Ich weiß nicht, wie viele Etappen
gewinnt
er gewonnen
hat. Gewinnt Etappe 4, Etappe 8 und Etappe 16.
Also 3 Etappen und das Sprintertrikot.
Und das Sprintertrikot. Und da, also das hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, nach der Leidensgeschichte definitiv. Das war die Vuelta. Dann muss ich auch aus persönlicher Sicht noch sagen.
Auch gut. Wir reden über einen Sprinter, das war die Vuelta. Erfolgreicher Fahrer bei der Vuelta, ein Sprinter.
Was ist denn noch passiert bei der Vuelta?
Roglic hat halt.
Jetzt habe ich ja schon gesagt.
Und auch einer der schönsten Momente beim abschließenden Zeitfahren War es, glaube ich, relativ abschließenden Zeitfahren.
Richtig, ja, aber der Abschluss war auch witzig.
Ja. Also beim Zeitfahren am Ende. Es war so ein bisschen verwirrend, weil die Ziellinie war vor der Kurve und dann war aber der Zielbogen, also dieser Aufgang zum Podium, war hinter der Kurve und man hat nie so ganz verstanden, weil ein paar haben aufgehört zu treten vor der Kurve und ein paar haben dann wieder angefangen und dann kam Bernal und Bernal war so richtig, hat aufgehört, als er über diesen Zielstrich und da war so eine Zeitlupenaufnahme und auf einmal geht so ein erschrockenes, ich weiß auch gar nicht, wie man sagen soll, so ein Blitzen über sein Gesicht und er tritt wieder voll an, aber anscheinend war es dann tatsächlich so, dass die weiße Linie vor diesem Zielbogen der Finish war. So lustig war es jetzt gar nicht beim Erzählen, aber man muss...
muss man wohl dabei gewesen sein.
Muss man wohl dabei gewesen sein. Alle, die es sehen wollen, bitte einfach die Zieleinfahrt von Egon Bernal anschauen.
Okay, ja, wie gesagt, das habe ich nicht gesehen. Ich weiß, dass Roglic auch noch das Abschlusszeitfahren gewonnen hat.
Exakt.
Aber das Zeitfahren ist auch an mir vorbeigegangen, sonst also in Live-Bildern. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Dann haben wir die Vuelta auch abgehandelt.
Ja, warte, mache ich einen Haken dran.
Schönes Rennen.
Ich habe mir sogar hier Jakobsen mit 3 Ausrufezeichen geschrieben.
So nämlich. Und
die 3 Ausrufezeichen für 3 Etappensiege.
Ja, wenn wir über die Olympischen Spiele geredet haben, darf man die Paralympischen Spiele natürlich nicht vergessen. Da muss ich auch sagen, dass wir werden jetzt höchstwahrscheinlich nicht alle Medaillen und Medaillengewinner und Gewinnerinnen zusammenkriegen. Aber mir persönlich liegt jetzt hier einfach gerade mal am Herzen zu sagen, dass ich mich super doll für Denise Schindler gefreut habe, die ja auch schon hier im Podcast zu Gast war. Die hat eine Bronzemedaille in der Einerverfolgung gewonnen. Das ist auf jeden Fall so mein persönlicher Moment der Paralympischen Spiele. Aber trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht jede Medaille mehr zusammenkriege oder nicht jeden Namen, sind die Deutschen haben sehr erfolgreich abgeschnitten. Das kann man an der Stelle nochmal sagen.
Absolut. Und jeder, der die Folge von Rick und mit Denise als Gast noch nicht gehört hat, bitte nachholen, war eine sehr schöne Folge.
Okay, Tanja.
Lob an dich.
Was steht denn da jetzt noch so alles drauf bei dir?
Also ich habe Mathieu van der Poel noch draufstehen. Was
willst du zu dem sagen?
Er ist ja schwer gestürzt bei der Olympia. Dann war er fraglich, wie seine Saison verläuft. Jetzt hat er gestern wieder sein erstes Rennen gefahren und natürlich auch gleich gewonnen. Und ich glaube, jetzt fährt er doch Roubaix.
Ja, ich bin mal gespannt. Warten wir es mal ab. Am Ende wird der Weltmeister. Im Zweifelsfall wird der Weltmeister. Also natürlich sind Wout van Aert und Sonny Colbrelli die absoluten Top-Favoriten. Aber also Mathieu van der Poel, das ist ein Schlitzohr. Der geht da auch so als Underdog in so ein Rennen und fährt dann auf einmal alle in Grund und Boden. Das wird mich nicht überraschen.
Ja, finde ich auch schwierig, Mathieu van der Poel als Underdog zu
Nein, ich meine jetzt nicht allgemein.
Julien Alaphilippe, dieser Underdog.
Nein. Ich meine aus der jetzigen Situation, so ein Bohai drum gemacht wurde, der sein Rücken ist verletzt, die WM oder Paris-Roubaix ist 50-50. Ich meine nur so, dass das natürlich jetzt so, also Mathieu van der Poel in normaler Form ist bei jedem Radrennen immer Top-Favorit. Ja, ja. Ich meine jetzt nur mit der Vorgeschichte seit Olympia, dass er jetzt vielleicht gegenüber Wout van Aert vielleicht nicht denselben Favoritenstatus hat.
Verstehe.
So. Also weil du meine Expertenmeinung gerade so untergraben hast.
Nein, das war nur so der Geheimtipp. Uiuiui, setz dein Geld auf Mathieu van der Poel, da kannst du richtig gute Quote.
Ich habe einen Dark Horse. Sonny Colbrelli, der könnte es vielleicht machen, will ich mal gesagt haben.
Ja, ansonsten haben wir jetzt einen neuen deutschen Fahrer in der World Tour als Stagiaire. Jason Osborne, noch mit Silber bei den Ruderern zurück von Olympia und direkt mit dem De Koninck Quickstep Trikot jetzt bei belgischen 1.1 Rennen unterwegs, meine ich. Und sind wir mal gespannt, was da noch alles kommen mag.
Ja, er wurde jetzt sozusagen mit der Hand rangezüchtet ins Wolfsrudel. Ist gerade noch ein Babywolf. Mal schauen, ob er in Zukunft ein ausgewachsener Wolf wird. Ernsthaft, ich bin gestern beim Grand Prix Formie, war ja auch dabei. Und ich bin zu ihm hingefahren, habe ihn sozusagen willkommen geheißen. Habe mich sehr gefreut, ihn da zu sehen. Und Das ist eigentlich ein spannendes, super spannendes Thema. Ich habe ihn nämlich auch, ich hoffe, das klappt auch in Zukunft. Ich habe ihn gefragt, ob er mal im Podcast dabei sein will, weil ich es einfach, ich würde gerne mit dem eine Folge aufnehmen. Gerade jetzt nur so nach seiner Stagiaire-Erfahrung. Aber ich kann an dieser Stelle nur ein Lob aussprechen, neben der Tatsache, dass ich eigentlich wirklich ein angenehmes und cooles Gespräch mit ihm hatte. Hat man ja dann doch so dieses klassische Vorurteil, so, ah ja, Weltmeister auf der Rolle, einen Riesenmotor hat er, aber lass den mal im Profifeld fahren, dann wird man ja sehen, wie der so fährt. Und ich muss sagen, er hat sich echt gut angestellt, also sowohl in den Kurven als auch im Feldfahren hat er eine super Figur gemacht, dafür, dass er, sag ich mal, nicht wie jeder andere, der dort fährt, oder nicht fast jeder, nicht jeder, aber die meisten anderen irgendwie so, dass ja die Radsportschule durchgangen ist und das von Kindsein aufgelernt hat, sondern so als Quereinsteiger ist der irgendwie, sah so aus, als wenn er das schon auf jeden Fall was länger macht. Also eine gute Technik hat er gehabt. Und ich war wirklich überrascht und positiv überrascht und muss sagen, ich glaube, da wird man in Zukunft noch viel von hören. Und ich bin gespannt, diese Geschichte zu verfolgen.
Ich auch, definitiv. Also ich glaube, genug Druck hat er. Den Rest kann man, glaube ich, schnell lernen, wenn man gute Lehrer hat. Und ich glaube, die wird er in dem Team finden. Von dem her sind wir gespannt, was noch kommt.
Du bist ja eigentlich ein perfektes Beispiel im Frauenbereich an der Stelle, der auch über die Swift Academy gekommen und jetzt Vize-Europameisterin. Ich will es ja auch einfach nochmal an dieser Stelle erwähnen. Das hört sich jetzt gerade ein bisschen ironisch an, aber muss man wirklich ernst sagen, du bist ja das perfekte Beispiel, dass du auch über die Swift Academy gekommen bist und ja, jetzt einfach deinen Weg im Frauenprofiradsport gemacht hast.
Ja.
Tanja spielt heute richtig gut die Bälle zurück, muss man einfach immer wieder erwähnen.
Ja, ich weiß ja nie, was ich sagen soll. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ich war gestern nämlich beim in Düsseldorf an der Köhe, bei rund um die Köhe. Und dann passiert es jetzt ja doch häufiger, dass Menschen auf einen zukommen und sagen, hey, Podcast ist richtig cool. Und ich glaube, ich komme so richtig unsympathisch rüber, weil ich dann meistens einfach überfordert bin und nicht weiß, was ich sagen soll. Und an alle Menschen, die bisher schon zu mir gekommen sind und positive Sachen zu mir gesagt haben und sich dachten, was ist los mit der? Ich bin einfach nur krass überfordert und weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann stammel ich da immer so rum und sag dann, ich muss meinem Freund das Trikot abnehmen. Ich muss los. Tschüss. Das ist ja überhaupt nicht böse gemeint. Ich bin da dann nur irgendwie...
Es wäre witzig, wenn du so eine ganz komische Übersprungshandlung hättest. Und du würdest sie einfach so küssen oder so. Dankeschön.
Dankeschön. Ja.
Danke.
Einfach oder,
so ja, das wäre so witzig, wenn du sie einfach so auf die Wange küsst. Wie so ganz
ja, vor allem
unangenehm.
Auch in Covid-Zeiten. Einfach die Nähe zu Fremden suchen. Top-Tipp. Top-Tipp, Rick Zabel. Das kann er, der Mann. Das kann er.
Ach ja.
Ja, wenn wir jetzt gerade aber hier schon bei Kriterien.
Bei Küssen sind.
Nein, bei Kriterien, sagt man, ist Kriterien die Mehrzahl von Kriterium.
Kriterien.
Sind, dann können wir auch über die Crit-DM sprechen. Die wurde nämlich auch ausgefahren in Gießen. Ich glaube, vor 2 Wochen war es knapp.
Zu dem Thema kann ich absolut gar nichts beisteuern, das tut mir leid.
Und Jonas Schmeiser gewinnt da das Rennen vor Marcel Franz und Florian Tenbruck.
Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch zum erstmalig ausgefahrenen Crit-DM-Titel.
Da muss man einfach mal sagen, auch wenn ich jetzt in diesem Fall nicht speziell mitbekommen habe, also ich habe mitbekommen, dass es das gab, ich hätte jetzt nicht mal die Top 3 zusammenbekommen, aber einfach geil, dass es das gibt. Also ich glaube, so für die Amateurszene ist es einfach so das Highlight, das Ding. Und finde ich auf jeden Fall wieder mal einen richtigen Schritt oder einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Einen Schritt in die richtige Richtung, ja. So nämlich. Und auch wenn wir den BDR oft bashen oder so, muss man da sagen, cool, dass der BDR das macht. Und auch du bist jetzt bei der EM für den BDR gefahren und war alles gut beim BDR? Lief das alles?
Lief alles.
Super. Ja, auch an der Stelle muss man wirklich nochmal sagen, auch André Korff vielleicht an der Stelle mal, das ist nochmal der Trainer des Frauen-Olympia-Vierers,
ja.
Auch nochmal loben.
gab noch eine andere DM, die möchte ich auch noch ansprechen. Mannschaftszeitfahren. Bei den Männern gewinnt SKS Sauerland und bei den Frauen RSG Bieler. Glückwunsch an dieser Stelle.
Auf jeden Fall, da habe ich mich sehr gefreut. Sauerland, mein auch.
RSG Gießen, Bieler, Entschuldigung.
Ich habe viele alte Heimaten, fällt mir gerade auf, aber auch Unna, altes Trainingsgebiet Sauerland, da habe ich mich sehr gefreut. Muss man auch einfach mal das Team SKS Sauerland um Jörg Schärf einfach loben an der Stelle, was die da auf die Beine stellen für die Region, richtig cool und ein Team, was sich ja einfach macht. Und Respekt an der Stelle.
Ja. Guck, so läuft es dann ungefähr.
Ja.
Okay. Gestern hat einer gesagt, Props für den Podcast. Da wusste ich auch überhaupt gar nicht, wie man darauf reagiert. Was sagt man, wenn jemand sagt, Props für den Podcast?
Ich küsse dann die Menschen einfach immer auf die Wange und umarm die.
Ich küsse dein Auge.
Kussi Baba.
Ja, also es tut mir leid. Ich muss daran arbeiten, wie ich mich verhalte in solchen Situationen.
Ich
werde mir was überlegen.
Ich sehe jetzt vieles durchgestrichen bei dir, aber es ist noch was offen. Was ist denn, es ist ja so viel passiert, das haben wir innerhalb von 56 Minuten schon abgehandelt.
Wir haben ja auch irgendwie viel so ganz, also die Vuelta haben wir ja wie gesagt mit 3 Sprintetappen abgehakt. Mhm. Das sind ja so ein paar mehr Etappen und auch
aber so geht es bergauf.
Ja, zum Beispiel über ein ganz interessantes Thema können wir sprechen. Angel Lopez löst seinen Vertrag mit Movistar auf.
Ist es offiziell jetzt?
Ich glaube schon, ja. Falls nicht, nehme ich das zurück. Nein, ich glaube, das war Twitter. Vielleicht hat es auch nur einfach irgendjemand behauptet. Aber grundsätzlich, wer es verpasst hat, der Mann liegt auf dem Podium bei einer Grand Tour auf dem 3. Platz, verliert dann sozusagen seine Podiumsposition, weil er den Break verpasst hat, in dem sein Teamkollege, der gerade auf Platz 2 ist, auch ist und das Team verbietet ihm, während er sozusagen seine Podium-GC-Position verliert, verbietet ihm eben ranzufahren. Und dann stellt er einfach sein Rad an den Wegesrand und beendet die Grand Tour, ich glaube, eine Etappe vor Schluss, oder?
Ja, Etappe 20, glaube ich.
Genau, das heißt, es hat ihn nur noch das Zeitfahren von einer doch sehr guten Platzierung bei einer Grand Tour getrennt. Mhm. Aber da war der Stolz größer als die Motivation, die Grand Tour zu Ende zu fahren.
Grande Cojones, sage ich an der Stelle.
Ja, also
Grande Cojones, wenn man das durchzieht. Habe ich auch mitbekommen, aber habe ich auch nicht viel zu sagen, um ehrlich zu sein. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Miguel Angel Lopez ist ja auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal mit dem Team oder irgendwelchen Fans aneinander geraten.
Der ich habe auch ein bisschen
heißblütiger
Angst vor
Mann, ihm. Ein heißblütiger Mann, also, Temperament.
Wenn ich mir die Bilder, der hat so extrem dunkle Augen, dass sie fast einfach schwarz aussehen und der erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Serienmörder. Dann nur die Bilder.
Ja.
Aber vielleicht kann mich
die Videos magst du von
jemand verstehen. Die Videos, wie er Zuschauer verprügelt, die gefallen mir ganz gut.
Ach ja, nee, also auch an der Stelle mal wieder. Tut uns leid, wenn das so ein bisschen so ein Ping-Pong hier gerade ist. Aber das war eigentlich, für mich war es das. Für mich war das Parallelwelt Nummer 8. Wir können jetzt auch nicht alles behandeln, weil wir müssen ja Parallelwelt Nummer 9 auch gefühlt nächste Woche aufnehmen.
Das stimmt. Ich habe nur noch sozusagen, ich habe mir einen Lifehack aufgeschrieben, weil ich gestern sozusagen Swanny und Mechaniker war beim Rennen rund um die Kö. Und da habe ich wieder gemerkt, wie kompliziert es ist, wenn man seinen eigenen Transponder festmachen muss und dann entweder keine Kabelbinder dabei hat oder wenn man Kabelbinder vor Ort bekommt, kein, ist das richtige Wort, Seitenschneider dabei hat, um es abzuzwicken. Und der Lifehack, den ich euch empfehlen kann, ist, falls ihr mal einen kaputten Schlauch habt, schneidet ein Stück von dem Schlauch raus, zieht es über den Gabelschaft, sagt man es so. Und dann könnt ihr den Transponder einfach unter dieses Stück, entweder Latex-Schlauch oder was auch immer, klemmen. Und ihr braucht keine Kabelbinder mehr. Ihr müsst die Kabelbinder nicht mehr abschneiden, sondern einfach rein, raus.
Okay.
Top Empfehlung. Das heißt, kleiner Lifehack für die Rundstreckenfahrer. Und als kleine Empfehlung, bei Netflix Es gibt eine Doku, die nennt sich Untold. Und da geht es immer um unterschiedliche Geschichten im Sport. Also die ganze Doku-Serie ist zu empfehlen. Aber vor allem die Folge mit Caitlyn Jenner, die sozusagen rückblickend über ehemals Bruce Jenner und den Olympiasieg im Zehnkampf erzählt. Und ich glaube, wer sich gerne mit Sport beschäftigt und Olympia mag, wird da 45 Minuten sehr gut unterhalten sein.
Ich habe auch noch einen absoluten Geheimtipp auf Netflix. Die neue Staffel Haus des Geldes ist draußen.
Richtiger, fast wie Mathieu van der Poel. Richtiger Geheimtipp.
Nee, ich bin jetzt an dem
Punkt. Guter Film auch, Forrest Gump, falls du ihn noch nicht gesehen hast.
Ich bin an dem Punkt, ich kann jetzt auch nichts mehr Essentielles hier beitragen. Außer vielleicht den Mitarbeiter des Monats oder die Mitarbeiterin des Monats. Wir müssen ja natürlich auch noch unsere Rubrik, unsere Standardrubrik. Wer ist es bei dir?
Marlen Reusser.
Marlen Reusser.
Ja. Die hat einfach seit Olympia nur noch geliefert, gewinnt alles gefühlt. Von dem her kann man sich, glaube ich, als Teamchef nicht beklagen über diesen Mitarbeiter.
Grande Respekto an dieser Stelle.
Ja.
Ein
Grüßle nach Schwitzerland.
Ja, mein Mitarbeiter des Monats mit dem Sieg in der Deutschlandtour ist definitiv Nils Polet. Hat er gut gemacht, der Junge.
Hat er gut gemacht.
Ja, Tanja, wir sehen uns, glaube ich, übernächste Woche oder so wieder. Komm, eine Folge mit einem Gast müssen wir irgendwie dazwischen quetschen und dann bist du auch wieder
ich
am Start.
Ich bin aber auch, muss aber auch aufpassen, weil ich bin, glaube ich, gar nicht mehr so lange da. Ich denke mal, wir fahren früher zu
Roubaix.
Wo bist
du denn schon wieder? Das ist ein Tagesrennen.
Ja, natürlich, aber wir machen ja nochmal Course Recon wahrscheinlich. Ja,
komm.
So ein bisschen. Und mal ein bisschen Laufräder testen. Wir sind ja nicht so gespoilt wie ihr Männer mit extra Rädern und allem drum und dran. Da muss man dann gucken, dass man vielleicht irgendwas mit den Mänteln ausgleicht.
Würde ich dir dann von Burberry empfehlen.
Auch ein Geheimtipp, ne? Und deshalb weiß ich noch gar nicht. Ich denke mal, dass ich irgendwie so in der letzten Septemberwoche schon wieder aus Köln entschwinde.
Dann müssen wir es davor aufnehmen.
Du
musst mir sagen, wann du weg bist. Und davor nehmen wir noch auf. Dann.
Vielleicht direkt am Montag nach meinem 24-Stunden-Dienst. Da bin ich immer besonders lustig.
Das wäre sehr gut. Ja, interessiert wahrscheinlich die Hörer und Hörerinnen jetzt auch gar nicht mehr so sehr, wann wir das nächste Mal aufnehmen.
Glaube ich auch nicht.
Aber ich würde mal das Ding einfach abmoderieren an der Stelle. Die letzten Worte hat wie immer die wunderbare Tanja Erath, die vor kurzem Vize-Europameisterin geworden ist.
Ja, da bin ich jetzt genauso sprachlos, wie wenn mir jemand was Positives über den Podcast sagt. Deshalb mache ich es kurz und schmerzlos und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich küsse dein Auge.